ARD.
Hier ist HR1 Talk mit Marion Kucheni.
Der Mensch des 21. Jahrhunderts lebt in zwei Welten, in der analogen und in der digitalen. Und dabei ist das Digitale nicht mehr nur ein Paralleluniversum, sondern es ist ein integraler Bestandteil unseres Alltags. Ohne das Internet läuft faktisch nichts mehr. Wir surfen darin, wir shoppen, wir chatten, wir arbeiten und wir können auch Opfer von Verbrechen werden, von Cyberverbrechen. Und das ist dann der Moment, in dem Jana Ringwald aktiv wird, denn sie ist Oberstaatsanwältin bei der Zentralstelle zur Bekämpfung von Internetkriminalität, kurz ZIT. Diese Stelle ist in Frankfurt und deshalb hat sie es heute auch nicht weit gehabt zur Frankfurter Buchmesse und sie ist unser Gast im HR1 Talk. Ganz herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Wann waren Sie, Frau Ringwald, das letzte Mal im Darknet?
Das ist einige Tage her.
Für Menschen, die da jetzt nicht unterwegs sind, Sie waren natürlich beruflich unterwegs, für Menschen, die nicht unterwegs sind, ist das, glaube ich, wenn man es nicht kennt, sowas wie der Abgrund des Internets, das ist die dunkle Seite der Macht. Ist es das wirklich oder ist es das nur in unserer Vorstellung?
Es ist wirklich nur in unserer Vorstellung. Das Darknet ist nichts anderes als ein bestimmter Browser, mit dem man durch das Internet surfen kann, nach bestimmten Regeln. Das Darknet fasziniert aber, weil es eben dieses Bild des Dunklen und Kriminellen bedient. Eigentlich ist es eine anonymisierte Form, im Internet zu kommunizieren, nach gewissen Regeln, nach einer Verschlüsselungstechnik, über mehrere Server hinweg, mit dem Ziel, dass man nicht erkennt, wer da miteinander kommuniziert.
Und über die Ermittlungen in der Cyberwelt, über die Herausforderungen und die neuen Wege in der virtuellen Verbrechensbekämpfung und natürlich auch über ihr neues Buch Digital, kriminell, menschlich sprechen wir mit Jana Ringwald in den kommenden beiden Stunden hier im HR1 Talk und ich freue mich drauf.
Ich mich auch, Dankeschön.
HR1.
Genau meins.
Der Banküberfall, die Steuerhinterziehung, die Fahrerflucht bei einem Unfall und im schlimmsten Fall der Mord. Das alles sind Verbrechen, von denen wir eine konkrete Vorstellung haben und von denen wir wissen, wie mit ihnen umgegangen wird, wenn nämlich die Polizeibehörden ihre Ermittlungen aufnehmen und der Fall bei erfolgreichem Abschluss dann irgendwann vor Gericht landet. Aber was ist mit den Straftaten im digitalen Raum? Jana Ringwald erklärt uns das in ihrem Buch Digital, kriminell, menschlich, eine Cyberstaatsanwältin ermittelt. Frau Ringwald, was ist ein Cybercrime?
Tatsächlich unterscheiden wir da mittlerweile. Vor 10 Jahren war eigentlich vieles schon Cybercrime, wenn es einfach mit Daten zusammenhing. Und heute unterscheiden wir zwischen Cybercrime im engeren und im weiteren Sinne. Ich fange mal mit im weiteren Sinne an. Es gibt Kriminalität, die sich einfach digitalisiert hat. Wenn wir uns den Drogenhandel anschauen, den Waffenhandel oder auch die schreckliche Welt der Kinderpornografie, das sind Kriminalitätsbereiche, die gibt es jetzt seit Ewigkeiten. Und die haben einfach ihren Weg ins Internet oder das Darknet gefunden. Aber, und das machen mein Team und ich, es gibt eben auch Kriminalität, die es erst gibt, seit es Computer und das Internet gibt. Wenn also zum Beispiel ein Unternehmen angegriffen wird mit einer Schadsoftware, die Daten verschlüsselt werden, wir nennen so etwas einen Ransomware-Angriff, dann nennen wir das Cybercrime im engeren Sinne. Da arbeiten Maschinen gegen Maschinen und das hätte es vor dem Internet ja nicht gegeben.
Und was ist die größte Herausforderung für die Ermittler in einem solchen Fall?
Die Herausforderungen sind sehr, sehr zahlreich. Natürlich ist das ein Bereich, in dem man extrem abstrakt denken muss. Das bedeutet, Sie müssen grundsätzlich technisch und datenbasiert arbeiten. Justiz und Polizei, und Sie haben eben viele andere analoge Beispiele genannt, arbeiten ja normalerweise auch im analogen Bereich. Also ein Tatmesser kann man sich gut vorstellen. Und wenn wir arbeiten, findet das erstmal nur in den Daten statt. Das heißt, Sie brauchen Leute, die sich damit auskennen und damit umgehen können. Das nächste ist die Herausforderung, überhaupt einen Ansatz zu bekommen. Also festzustellen, dass im Darknet jemand Drogen verkauft, das geschieht relativ schnell. Ich kann auch jedem empfehlen, einfach mal im Darknet zu surfen, weil das nicht illegal ist. Aber dann eben einen Ansatz zu bekommen, mit wem haben wir es zu tun, wo stehen denn die Server, was könnten wir überhaupt machen, das ist die eigentliche Herausforderung.
Das ist spannend und interessant, habe ich übrigens auch erst in der Auseinandersetzung mit Ihrem Buch so richtig begriffen, dass reines Surfen im Darknet stellt keine Straftat dar.
So ist es, genau. Deswegen versuche ich zum Beispiel auch mit diesem Buch diese Ängste abzubauen. Es ist wirklich ein Browser. Ja, es ist ein legaler Browser, Tor-Browser heißt der, den man sich herunterladen kann und einfach dort surfen kann, richtig, ja.
Und wie man als jemand, der sich juristisch auf den Bereich Wirtschaftskriminalität spezialisiert hat, plötzlich in der Welt des Cyberverbrechens ermittelt, darüber reden wir gleich mit Cyberstaatsanwältin Jana Ringwald heute hier im HR1 Talk. Sie hat Jura und Geschichtswissenschaften studiert und sie war als Staatsanwältin auf den Bereich Wirtschaftskriminalität spezialisiert. Als sie sich im November 2017 für die Teilnahme an einer Fortbildungsveranstaltung entschieden hat, die ihrem beruflichen Weg eine ganz neue Richtung geben sollte. Jana Ringwald, heute unser Gast hier im HR1 Talk. Drogenhandel im Internet, das war, glaube ich, der Titel einer internen Fortbildung, die eigentlich ja gar nicht für Sie vorgesehen war. Warum wollten Sie trotzdem dahin?
Ich kann tatsächlich nicht nachvollziehen, wie ich es auf diese Fortbildung geschafft habe. Es war eine Fortbildung für Staatsanwälte, die im Drogenhandel unterwegs waren und denen beigebracht werden sollte, was Kryptowährungen sind und was das Darknet ist und wie man da ermittelt. Ich selber habe zum damaligen Zeitpunkt mich um die Rechtshilfe gekümmert und politisch motivierte Straftaten. Ich war, wie gesagt, lange Wirtschaftsstaatsanwältin und das Interesse brachte mich auf diese Veranstaltung, auf der noch ein einziger Platz frei war. Ich kam auch zu spät. Ich hatte auch nichts zu schreiben dabei. So. Und das sollte dann mein Berufsleben verändern.
Und was war es dann, was bei Ihnen den Ausschlag gegeben hat, sich in diesem Bereich der Verbrechensbekämpfung umzutun?
Wir alle, die wir da saßen, haben etwas erklärt bekommen, dass ja keine Rechtsfortbildung war, sondern eine Fortbildung im Leben. Wir haben erklärt bekommen, was im Internet eigentlich passiert. Und das ist im ersten Moment natürlich erschreckend, weil wir festgestellt haben, da hat sich eine Parallelwelt aufgetan, bei der wir gar nicht dabei sind. Mhm. Ich konnte vieles von dem, was mir da, ich möchte sagen, im Sesamstraßenformat erklärt wurde, mit vielen bunten Bildern, erstmal gar nicht verstehen. Aber ich habe verstanden, das ist etwas, da möchte ich unbedingt dabei sein. Also buchstäblich habe ich mir gedacht, ich möchte mich da hinten auf den Besen setzen und mitfliegen, auch wenn es bedeutet, dass ich nochmal von vorne anfange.
Muss denn ein Mensch, der sich mit Verbrechen im Cyberspace befasst, nicht eigentlich auch besondere IT-Kenntnisse haben?
IT-Kenntnisse helfen natürlich sehr weiter, aber die IT-Kenntnisse kommen ja nicht unbedingt vom Staatsanwalt. Wir haben Kollegen, die da sehr versiert sind, manche weniger. Das Entscheidende ist aber eigentlich so eine Brückenfunktion. Wenn wir mit sehr technisch versierten Ermittlern arbeiten, und das tun wir, muss ja deren Arbeit auch in die konventionelle Welt des Gerichtssaals irgendwann übersetzt werden. Und zwar schon viel früher, als wenn die Gerichtsverhandlung stattfindet. Und das ist unsere Aufgabe. Wir brauchen natürlich über die Jahre ein großes Wissen über die Dinge, die da technisch geschehen. Aber meine Kollegen und ich sind so die erste Prüfstelle, wenn technische Maßnahmen vorgeschlagen werden, ob wir die rechtlich einordnen können, ob das legal ist, ob das Sinn ergibt und so weiter. Und deswegen ist es sogar ganz gut, selbst kein Experte im technischen Bereich zu sein.
Was würden Sie sagen, ist die wichtigste Eigenschaft einer guten Cyberstaatsanwältin?
Ich glaube, ich habe auch im Buch darüber geschrieben, es ist das Zuhören. Und zwar Menschen zuzuhören, die erstmal die einem ständig Neues erzählen. Juristen neigen dazu, sich relativ schnell ein Urteil buchstäblich zu machen und zu meinen, sich auszukennen. Und die wichtigste Eigenschaft in meinem Beruf ist, dass ich Menschen zuhöre, die in diesem Bereich sehr viel weiter sind als ich und mich auf etwas einlasse, was mich immer ins rechtliche und technische Neuland bringt. Und das auszuhalten und nicht sofort die Lösung zu kennen, das ist für viele Juristen unangenehm. Ich finde es eigentlich den schönsten Teil meiner Arbeit.
Und welche bemerkenswerten Erfolge Jana Ringwald und ihr Team bei der Verfolgung von Cyberverbrechen bislang aufweisen konnten, darüber sprechen wir gleich hier im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Mit Marion Kucheni und der Cyberstaatsanwältin und Buchautorin Jana Ringwald, die übrigens auch ein großer Hörspielfan ist. Und das schon seit Kindertagen. Was hat Sie an Hörspielen so besonders fasziniert?
Ich muss sagen, die Reduzierung auf eine Stimme ohne das Bild finde ich in besonders intensive Form, miteinander zu kommunizieren oder zuzuhören. Ich habe als Kind in den Hörspielen, die nach meiner Erinnerung auch wunderbar produziert wurden mit tollen Schauspielern, mich einfach in diese Welten auch ein Stück weit geflüchtet. Und bis heute liebe ich es eigentlich, auch mich auszutauschen nur über die Stimme und nicht auch immer das Video anzumachen, weil ich finde, das hat auch das Besondere einer Radiosendung, dass man nicht mit den Augen abgelenkt wird, sondern mit den Ohren aufmerksam ist.
Das freut mich natürlich ganz besonders. Gibt es denn ein Lieblingshörspiel, also eins, das Sie immer besonders gern gehört haben, das Sie vielleicht auch heute noch gern hören?
Beides trifft zu, es ist Momo von Michael Ende.
Momo von Michael Ende, die Geschichte mit den grauen Männern.
Den grauen Herren, genau, ja.
Der HR1 Talk heute mit Jana Ringwald. Im Jahr 2021 zerschlagen die Ermittlungsbehörden in einer international konzertierten Aktion die Infrastruktur der damals gefährlichsten Schadsoftware Emotet. Im Jahr darauf nehmen sie den weltweit größten Darknet-Marktplatz Hydra Market vom Netz. Und wiederum ein Jahr später gelingt der Schlag gegen die umsatzstärkste Krypto-Geldwäschemaschine Chipmixer. Das alles sind Erfolge, an denen das BKA und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt beteiligt waren, mit Jana Ringwald als leitender Staatsanwältin. Frau Ringwald, das sind lauter Fälle, bei denen sich allerdings kein Täter vor Gericht verantworten musste, weil kein Täter ermittelt werden konnte. Warum nicht?
Wir haben es regelmäßig damit zu tun, dass die Täter, gegen die wir ermitteln, sich in Ländern aufhalten, die nicht ausliefern oder die mit uns nicht kooperieren. Und das mag erstmal sehr frustrierend klingen, weil man sich ja in diesem Spiel von Räuber und Gendarm vorstellt, dass am Ende der Täter im Gerichtssaal sitzt. Am besten noch mit Handschellen.
So.
So. Und wir haben es eben mit etwas ganz anderem zu tun und haben auch unseren Fokus entsprechend verändert. In all diesen Fällen, die Sie genannt haben, ist es so, dass wir uns darauf konzentrieren, Infrastruktur zu ermitteln und eben Geldströme nachzuvollziehen. Das bedeutet, Infrastruktur auch zu beschlagnahmen oder Geld abzuschöpfen. Auch wenn es bedeuten kann, dass wir Täter eventuell identifizieren können. Das gelingt relativ häufig, aber nicht ausliefern können.
Ja. Bei einem Ihrer Fälle, dem Darknet-Marktplatz Wall Street Market, da ist das allerdings gelungen. Da wurden 3 deutsche Betreiber dieser Plattform gefasst und verurteilt. Und warum hat das in diesem Fall funktioniert?
Naja, in erster Linie waren das 3 deutsche junge Männer, die auch in Deutschland aufenthaltig waren. Das war, würde ich mal sagen, ihr größtes Problem. Der Zugriff in einem Land wie Deutschland ist eben möglich. Ansonsten war das aber auch einfach, ich würde sagen, der perfekte Fall, weil wir in all den Bereichen, die einen Erfolg darstellen können für einen Staatsanwalt und die Polizei, alles abräumen konnten, was es zu holen gab.
Was sind das eigentlich für Menschen, die im Darknet solche kriminellen Plattformen unterhalten?
Ich glaube, es sind Menschen wie wir alle. Die Cybercrime-Bekämpfung zeigt, dass dieses Täterbild, das auch häufig durch Krimis oder in unseren Köpfen produziert wird, ziemlich an der Realität vorbeigeht. Sie müssen sich vorstellen, die Qualitäten, auf die es da ankommt, zum Beispiel gut zu coden oder gut zu wirtschaften, gute Ideen zu haben, auch gut zu kommunizieren auf Plattformen, sein Wissen weiterzugeben oder sein Wissen zu erhöhen, das sind Qualitäten, die man ja auch für andere berufliche Bereiche braucht. Also um es auf den Punkt zu bringen, das, was Ermittler können müssen, können auch Täter und umgekehrt. Und sie würden diese Täter nicht auf der Straße erkennen.
Und wenn es Ihnen und Ihrem Team gelingt, diese Marktplätze vom Netz zu nehmen oder Schadsoftware auszuschalten, wie nachhaltig ist das? Oder mal anders gefragt, wie lange ist dann Ruhe an dieser Front?
Ein Kollege von mir hat mal auf einer Konferenz ein tolles Bild geprägt. Und zwar sagte er, wir müssen denen den Rasen zertrampeln. Und wir alle wissen, wenn man auf Rasen lange rumtrampelt, ist er eine Weile braun, aber er kommt zurück. Und genauso ist das auch. Sie haben eben den Fall Emotet genannt. Und bei dem war es eben so, dass zwischen Januar und November diese Schadsoftware nicht aktiv war. Das war schon ein riesiger Erfolg. 10 Monate, für die sehr viel länger ermittelt wurde. Man könnte sagen, das ist ja wahnsinnig frustrierend. Aber das ist die Art und Weise, wie wir denken. Ja? Also Kriminalität wurde noch nie ausgeschaltet. Kriminalität hat sich immer nur verändert und wurde eingedämmt. Man kann es Tätern schwer machen, aber sie werden neue Wege finden. Und das erleben wir in besonders harter Form, weil eben die Underground Economy so dynamisch ist.
Cyberstaatsanwältin Jana Ringwald heute hier bei uns im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Wenn Jana Ringwald als Staatsanwältin in einem Fall von Cybercrime ermittelt, dann ist sie nicht allein, sondern sie wird unterstützt von einem ganzen Team von IT-Forensikern, Cyberanalysten und Polizeibeamten, von Menschen also, die fundiertes Wissen mitbringen über die Vorgänge in der digitalen Welt. Wie viel, Frau Ringwald, IT-Fachwissen braucht eine Cyberstaatsanwältin?
Sie braucht das Wissen, was in dem Fall notwendig ist. Also natürlich ist es absolut notwendig, bevor man diesen Job ergreift, dass man zum Beispiel mal die Grundfunktion des Internets verstanden hat. Und auch ich habe das in den Monaten, bevor ich zur ZIT gekommen bin, getan. Oder die Blockchain-Technologie, die man dem Grunde nach verstehen muss, um zu wissen, was ein Bitcoin eigentlich ist. Ja, also ein Grundlagenwissen ist total erforderlich. Aber die konkreten Fälle schulen uns. Das bedeutet, diese vielen kompetenten Menschen, die Sie gerade genannt haben, die bringen mich überhaupt in die Lage, meinen Job zu machen. Ohne die könnte ich sofort nach Hause gehen. Ja. Und Sie müssen sich vorstellen, so ein Tag beginnt dann auch mal mit einem Anruf. Jana, wir würden dir gerne was vorschlagen, also ein kriminelles Phänomen und was wir dagegen tun können. Klingt erstmal crazy, aber hör es dir erstmal an. Und dann werde ich fortgebildet, kann man sagen, obwohl es eigentlich ums Ermitteln geht.
Also es gibt da auch keine Vorbehalte von den Fachleuten gegenüber jemandem, der eigentlich jetzt nicht originär vom Fach stammt.
Es sind mit die wichtigsten Gespräche, weil mit der ersten Juristin des Falls dann zu sprechen, ja, mit der ersten Berührung mit der Justiz, ist ganz entscheidend, ob wir Maßnahmen überhaupt umsetzen, ob wir sagen, das ist überhaupt kriminelles Handeln. Und wir haben eine Ebenmäßigkeit, es gibt kein hierarchisches Gefälle, sondern wir arbeiten im Team. Und ich bin im Grunde der Legal Enabler, also ich ermögliche Dinge rechtlich, aber der eigentliche Maschinenraum der Ermittlungen, der sitzt natürlich auf der Seite der Menschen, die Sie gerade genannt haben.
Und die beiden arbeiten akribisch und teilweise auch über viele Tage und wahrscheinlich auch manche Nächte. Und das Faszinierende ist ja, dass sich im Bereich Cybercrime die IT-Experten der Ermittlungsbehörden und die IT-Experten des Darknets gegenüberstehen. Also Menschen, die eigentlich ja normalerweise auf der gleichen Seite stehen und auch miteinander arbeiten könnten.
Theoretisch könnten Sie das, in der Tat, ja.
Ja, und was mich interessieren würde, ist, wie ist dieses Verhältnis und Verständnis dieser beiden Seiten füreinander? Also hat man da trotz natürlich aller grundsätzlichen Gegenseitigkeit auch einen gewissen Respekt füreinander?
Unbedingt, und das lässt sich auch feststellen. Also wenn wir einfach mal eine Coding-Leistung uns anschauen, beispielsweise der junge Mann, der den Wall Street Market programmiert hat, der hat einen Marktplatz erschaffen, der für sich genommen unfassbar gut funktionierte. Man konnte dort einkaufen wie bei Amazon. Und das ist eine irrsinnige Leistung gewesen. Und wir sind häufig gehalten, auch ein bisschen abstrakter zu denken und nicht in der sogenannten Schweinehund-Theorie, wie wir sie nennen. Nein, das ist erstmal eine riesen Coding-Leistung gewesen. Und das kann man für sich genommen anerkennen. Sich aber die Frage stellen, und das ist eine sehr menschliche, warum hat er seine Fähigkeiten nicht für etwas anderes eingesetzt? Auch das findet ein wenig Platz in dem Buch, weil es häufig tragische Hintergründe hat. Und umgekehrt ist es durchaus so, und das kann sich auch jeder in der Welt anschauen, dass auf Foren darüber gesprochen wird, wenn nicht nur uns, sondern auch international Kollegen gelingt, beispielsweise eine Plattform vom Netz zu nehmen, gibt es da auch von Täterseite Anerkennung. Also da steht dann manchmal Wahnsinn. Wir hätten nicht gedacht, dass die Polizei das kann.
Okay.
Respekt.
Na gut. Cyberstaatsanwältin Jana Ringwald hier auf der Frankfurter Buchmesse im HR1 Talk. Und natürlich ist dieser Talk auch zu finden in der ARD Audiothek.
HR1 Talk.
Zwei Hände in Gummihandschuhen, die das Logo der Darknet-Kryptowährungsgeldwäschemaschine Chipmixer gründlich sauber machen. Das ist das Zeichen, dass hier Cyberermittler erfolgreich gewesen sind. Jana Ringwald, Cyberstaatsanwältin, heute im HR1 Talk. Seizure Banner, so heißen diese ganz besonderen Animationen. Was ist die Botschaft, die da dahinter steht?
Wie ich hier schon erzählt habe, können wir häufig nicht Täter mit in den Gerichtssaal nehmen und damit Bilder erschaffen. Unsere Arbeit findet komplett digital statt und das Einzige, was wir häufig machen können, ist in Bildern sprechen an der Stelle, wo wir ermitteln. Wenn Sie irgendeine Internetpräsenz aufrufen, landen Sie auf der ersten Seite und auch wenn man seine Kryptowährungen waschen möchte, würde man auf einer Startseite landen. Und wenn wir so einen Marktplatz oder eine Plattform runternehmen, dann laden wir halt in diesen Fällen eine neue Startseite hoch, die erstmal ganz korrekt wiedergibt, was da geschehen ist, nämlich dass die Plattform und ihre Inhalte beschlagnahmt wurden und welche Behörden daran beteiligt waren. Und hin und wieder, und so war es eben auch bei Chipmixer, erlauben wir uns auch eine Pointierung oder einen Scherz, der nicht selten mit der Hybris dieser Täter spielt. Und so war es eben das Logo von Chipmixer, wo wir die, ja, Meister Proper hat dann da mal sauber gemacht.
So, Meister Proper hat mal kurz durchgewischt. Diese Seizure-Banner, die sind ja oft, wie gerade eben beschrieben, kreativ gestaltet. Haben Sie noch so ein Beispiel?
Ja, Sie hatten eben auch gerade Hydra Market genannt. Die Hydra ist ja die mehrköpfige Hydra. Und das war auch das Logo dieses Marktplatzes. Und dieses Logo haben die Kollegen kopiert und haben sie in Handschellen gelegt. Das ist zum Beispiel auch so ein schönes Beispiel.
Und wie reagiert das Darknet auf diese Botschaften?
Ja, es gibt Ruhe und Gespanntheit, aber es gibt auch Unterhaltung, die sich dann auf Foren, auf einschlägigen Foren, auf denen man sich unterhält, feststellen können, dass erstmal eine gewisse Unsicherheit herrscht. Denn es kann ja auch sein, und das geschieht sehr häufig, dass die, die so einen Marktplatz betreiben, sich davon machen. Also sich auch das Geld mitnehmen, das ihre Kunden da einzahlen. Und das nennen wir einen sogenannten Exit-Scam. Also das, was geschieht, wenn so eine Plattform vom Netz genommen wird, ist erstmal eine ganz starke Verunsicherung im Netz. War das die Polizei oder waren das die Betreiber selbst? Das ist ein sehr spannender Moment.
Wir beide füllen gleich den HR1-Fragebogen aus und auf den bin ich auch schon sehr gespannt. Der Fragebogen hier im HR1-Talk jetzt für Jana Ringwald, die als Cyberstaatsanwältin unter anderem auch das Bundesjustizministerium EU-weit vertritt im European Judicial Cybercrime Network in Den Haag. Unser Fragebogen, liebe Frau Ringwald, der funktioniert so, ich gebe einen Halbsatz vor und Sie ergänzen. Bereit?
Bin bereit.
Okay. Mein schönstes Privileg als Cyberstaatsanwältin ist...
mit unglaublich kompetenten, klugen, zurückhaltenden, vertrauensvollen Menschen zusammenzuarbeiten.
Mich bringt's auf die Palme, wenn...
Menschen nicht über ihren Schatten springen können.
Ein halbes Pfund Butter kostet...
In Bio, glaube ich, 3,29 Euro.
Okay. Peinlich war mir zuletzt.
Mir ist, glaube ich, nichts peinlich.
Bereut habe ich.
Nichts. Ich habe nichts im Leben bereut.
Oh, wir sind, glaube ich, schnell durch mit dem Fragebogen heute. Das haben wir auch schon länger gehabt manchmal, aber heute geht's flott. Das Schwierige an der Demokratie ist?
Ich glaube, die Demokratie geht grundsätzlich von einem sehr optimistischen Menschenbild aus und das finde ich auch eine gute Idee. Und das Schwierige für uns ist die Frustration, die wir damit haben, dass wir diesem Anspruch oft nicht gerecht werden.
Analog oder digital?
Beides.
Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit...
Jesus von Nazareth.
Ah. Was würden Sie ihn fragen wollen?
Ich würde ihn fragen wollen, ob in Situationen, in denen ich nicht weiter weiß, was sein Ratschlag wäre.
Das würde vielleicht auch ein langer Abend.
Ich hoffe es.
Von meinem Team habe ich gelernt, dass
Lösungen sehr häufig einen Moment brauchen und dass auch in der digitalen Welt das vertrauensvolle Miteinander viel entscheidender ist als die Maschine und die Daten.
Eine Welt ohne Internet wäre für mich...
mit genauso vielen Vor- und Nachteilen verbunden wie die Welt mit Internet. Ich glaube, die Herausforderungen verändern sich einfach nur. Die Welt ist nicht schlechter geworden, sondern sie hat sich einfach verändert mit dem Internet.
Zufrieden bin ich erst, wenn?
Wenn ich diese richtig guten Ideen, die an mich herangetragen werden, zum allerbesten Ergebnis geführt habe.
Ich habe Angst vor.
Da fällt mir tatsächlich nichts ein. Also im Moment habe ich keine Angst vor etwas.
Ja, beneidenswert. Behalten Sie sich das auf jeden Fall bei. In meinem Bücherschrank unten rechts steht.
Oh, unten rechts stehen die Reiseführer.
Was steht unten links?
Da steht W. Also ich habe das alphabetisch und unten links ist W.
Oha, wir stellen fest, die Frau kennt sich in ihrem Bücherschrank aus. Und jetzt Hand aufs Herz, das Letzte, was ich geklaut habe, war?
Eine Tasse bei uns im Büro, die mir so gut gefallen hat, dass ich sie mal mit nach Hause genommen habe. Und dann wurde mir zu Hause gesagt, dass das nicht geht als Oberstaatsanwältin. Und dann habe ich sie wieder zurückgebracht.
Gott sei Dank. Der HR1-Fragebogen ausgefüllt von Cyberstaatsanwältin und Buchautorin Jana Ringwald. Cybercrime kennt keine Ländergrenzen. Die kriminellen Aktivitäten spielen sich im digitalen Raum ab, auf Plattformen, die von jedem Ort der Welt aus betrieben werden können. Und das bedeutet, ohne länderübergreifende Zusammenarbeit geht da gar nichts. Wenn man dann die Täter irgendwann mal in einem analogen Gerichtssaal sehen will. Jana Ringwald versucht das jetzt schon seit 7 Jahren als Oberstaatsanwältin bei der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt. Frau Ringwald, die Ermittlungen gegen die Betreiber der Kinderpornografie-Plattform Boys Town, die 2019 abgeschaltet werden konnte, waren eine solche internationale Kooperation. Damit wir mal eine Vorstellung haben, welche Länder waren da alles dabei?
Oh, also bei den Ermittlungen waren auf jeden Fall die Briten dabei, die Australier dabei, die Amerikaner dabei. Und dann gibt es natürlich auch viele Kooperationen, die nicht so im Schulterschluss funktionieren, sondern wo wir einzelne Informationen brauchen. Man muss sich aber auch vorstellen, dass es keinen Cybercrime-Fall gibt, der nur in Deutschland spielt. Also häufig beginnen wir einen Fall und die erste Ermittlungshandlung findet sofort im Ausland statt.
Okay, und wie muss man sich das dann vorstellen, wenn also so länderübergreifend kooperiert wird? Gibt es dann jeden Morgen schon die erste Online-Konferenz und das setzt sich sofort oder wie arbeiten Sie?
polizeilich, wie ich das schon gesagt habe, dafür ist der Maschinenraum der Ermittlungen. Und es gibt einmal polizeiliche Kontakte ins Ausland und auch judizielle. Und wenn so ein Takedown sich langsam nähert, darf man sich vorstellen, dass die polizeilichen Kollegen im regen Austausch sind mit den Kollegen im Ausland. Wir sind das auch mit den staatsanwaltlichen Kollegen, aber jetzt nicht jeden Morgen. Vieles findet natürlich auch im Schriftwege statt. Mhm. Aber wir sind dann schon täglich, wöchentlich voneinander informiert. Ja. Mhm.
Bei dem Fall, von dem wir gerade gesprochen haben, da wollten die deutschen Ermittler den Fall nach Deutschland holen, sogar nach Frankfurt holen. Und sie mussten sich dafür ein bisschen was einfallen lassen, weil die Zuständigkeit nicht automatisch an einen ganz bestimmten Gerichtsort fällt. Was haben Sie also in diesem Fall gemacht?
Ja, wir haben gesehen, dass einer der Täter, und deswegen, es gab auch eine Zusammenarbeit mit Uruguay, fällt mir gerade wieder ein, einer dieser Täter saß seit vielen Jahren in Uruguay. Und ich erzähle in dieser Geschichte im Buch auch, wie absurd Zuständigkeiten, also örtliche Zuständigkeiten sich präsentieren, wenn es Tätern völlig egal sind, von wo sie handeln. Und normalerweise klagt man da an, wo jemand wohnt oder wo eine Tat geschah. Und in diesem Fall gab es da nichts Hessisches dabei. Also eigentlich hätten wir den Fall abgeben müssen. Aber wir wussten, ein Täter kann noch ausgeliefert werden. Und wenn er das tut, dann wird er seinen, wenn es gut läuft, seinen ersten Fuß auf Frankfurter Boden setzen. Und das ist auch eine Zuständigkeitsbegründung, weil das dann der sogenannte Ergreifungsort ist. Und das war natürlich nicht sicher. Also wir konnten uns nicht sicher sein, dass die uruguayischen Kollegen schnell reagieren und den sofort ausliefern. Denn dieser Mann hatte ja kinderpornografisches Material vertrieben, was selbstverständlich auch in diesem Land strafbar ist. Das heißt, wir sind ein Risiko eingegangen, den Fall bei uns zu behalten, in der Hoffnung, dass das klappen würde. Und am Ende hat es wirklich so ist durch das Nadelöhr geschafft. Ja.
HR1 Talk.
Mit Marion Kucheni und Jana Ringwald, der Frau, die Verbrechen im Netz verfolgt und die sich beim Yoga entspannt. Achtsamkeit, Frau Ringwald, wie wichtig ist das, gerade auch bei den Belastungen, die ihr Job ja mit sich bringt?
Enorm wichtig. Ich glaube, es ist für jeden wichtig, sich die Frage zu stellen, wie man in einen inneren Frieden geraten kann, und zwar egal, was passiert. Also das, womit Staatsanwälte und unsere polizeilichen Kollegen tagtäglich konfrontiert sind, ist heftig, ist teilweise seelisch belastend, ist sehr aufregend. Und das gilt natürlich auch für ganz viele andere Berufe. Ich zum Beispiel sorge dafür, dass mein Tag immer in einer Ruhe beginnt, selbst wenn schon Telefone rappeln. Also, dass ich mich nicht hetzen lasse, nicht in den Stress gerate. Yoga hilft mir dabei, natürlich. Aber ich würde es jedem empfehlen. Es ändert das Leben zum Besseren.
Es gibt von Ihnen eine kleine Podcast-Reihe mit dem Titel Die Stimme in deinem Ohr. Das sind so 5 Minuten mit Gedanken, Regieanweisungen für den Tag. Mit welchen Gedanken gehen Sie am liebsten in Ihren Arbeitstag?
Im Grunde ist es auch in diesem Gespräch angeklungen, dass ich keine Angst haben muss. Also das Berufsfeld, in dem ich arbeite, ist ja auch sehr davon geprägt, ob wir die Dinge richtig machen. Ja? Also wir arbeiten ja immer im Neuland. Wir haben häufig Fälle, die gab es vorher noch nie. Demgemäß hat auch noch kein Bundesgerichtshof sich damit beschäftigt. Also wir müssen ständig neue Entscheidungen treffen und könnten theoretisch auch daneben liegen. Und bei Juristen geht es ja viel darum, ob sie es richtig gemacht haben, ob sie Recht haben oder nicht. Und das teilweise unter hohem Zeitdruck. Und dass ich ohne Angst ins Büro gehe, dass ich mich auf meine Arbeit freue, das ist mir wichtig. Ja.
HR1 Talk.
Wer sich im Internet bewegt, wird angreifbar. Und wer sich nicht ausreichend um seine Cybersicherheit kümmert, der läuft Gefahr, Opfer eines Hackerangriffs zu werden. Das ist für den Einzelnen schon mehr als unangenehm. Für Unternehmen ist es allerdings oft eine richtige Katastrophe. Und trotzdem erstatten erstaunlicherweise nur die wenigsten offiziell Strafanzeige. Jana Ringwald, Cyberstaatsanwältin bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt. Warum diese große Zurückhaltung?
Diese Frage haben wir uns vor einigen Jahren gestellt, weil wir davon ausgingen, dass die Dunkelziffer so riesig ist, und haben dann angefangen, mit Unternehmen, aber auch mit Anwälten, Versicherungsgesellschaften, Cybersicherheitsunternehmen zu sprechen. Und wir sind auf 5 Gründe gekommen. Ich nenne das so das Lagebild der Vorbehalte. Das erste ist, dass Unternehmen sich fragen, ja, denn nehmen die meine ganze Hardware mit und ich kriege die nie wieder. Mhm. Das zweite ist, was hilft es mir denn überhaupt, die Polizei anzurufen? Das dritte ist die Pressehoheit. Die fragen sich, naja, also wenn die ihre tollen Ermittlungserfolge da, erzählen die auch, dass ich angegriffen wurde. Ja. Das nächste ist die Handlungsfreiheit. In so einer Erpressersituation fragt man sich ja, was ist, wenn ich Geld zahlen möchte? Und zuletzt eben die Frage des Reputationsverlusts, ob man selbst was falsch gemacht hat. Das interessiert ein Unternehmen sehr. Wenn Daten abhanden kommen, könnte am Ende Frau Staatsanwältin sagen, Moment mal, diese Daten, da haben Sie nicht vernünftig drauf aufgepasst. Und dass der Fokus sich von den Tätern hin zum Unternehmen ändert. Und das hat uns veranlasst, auch unsere Arbeit zu erklären, weil wir die Zusammenarbeit mit den Unternehmen unbedingt für unsere Arbeit brauchen.
Das Thema Cybersicherheit, und jetzt gehen wir mal in die Zeit vor einem potenziellen Angriff, das scheint aber noch nicht immer so ganz oben auf der Agenda vieler Unternehmen und Internetnutzer zu stehen. Wie erklären Sie sich das?
Ich glaube, das hat mit dem sogenannten Fernzugriff zu tun. Alles, was am Bildschirm stattfindet, das gilt ja auch für Täter, die dann in kriminelle Machenschaften reingezogen werden, ist irgendwie weit weg. Und ein Unternehmensführer hat viele Sorgen. Der muss sich auch um die Steuererklärung, den Brandschutz und alles mögliche andere kümmern. Und stellt sich die Frage, wieso muss das jetzt noch teurer sein? Wieso muss ich hier jetzt noch mehr aufpassen? Wir stellen aber fest, dass egal wie groß Unternehmen sind, je radikaler sie mit einem Angriff rechnen, also wirklich davon ausgehen, dass sie nicht gut genug geschützt sind und sich fragen, was kann ich tun, damit das besser wird und was tue ich, wenn ich angegriffen werde? Nicht nur im Hinblick auf den ITler, der dann häufig genannt wird, ja, das macht bei uns der Herr Müller oder die Frau Meier aus der IT. Das ist keine Cybersicherheit, ja, sondern das ist IT. Sondern es geht darum, dass die Prozesse an einen katastrophalen Fall angepasst werden, auch was unsere Fehlerkultur angeht, aber auch die Angst, die dann entsteht. Wenn ein Unternehmen angegriffen wurde, ist das oftmals eine wirkliche Katastrophe für das Unternehmen.
Was müssen wir vor allem tun, um uns so gut wie möglich vor Cyberangriffen zu schützen?
Uns darüber klar werden, was wir eigentlich tun. Und das ist, also diese Bewusstseinswerdung, darum geht es mir auch im Buch. Wenn wir etwas vor uns haben, wenn wir unser Portemonnaie in der Hand halten, wissen wir, das ist wertvoll. Und mit unseren Daten, unserem Geld, unseren Ausweisen im Netz gehen wir laxer um, weil wir einfach das nicht so haptisch vor uns haben. Und ich glaube, so sehr wir zwischenmenschlich mehr Vertrauen brauchen, so braucht es im Netz ein gesundes Misstrauen. Wir sind sehr bequem und sehr gierig. Das gilt für uns alle und ich möchte mich nicht ausnehmen. Es darf gerne alles schnell und digital gehen und wir hätten gerne das preiswerteste Produkt oder vielleicht die schnellste Rendite. Oder auch der Hinweis des BSI, dass irgendwelche Schwachstellen zu schließen sind. Naja, wenn es noch nicht wehtut, machen wir das vielleicht ein anderes Mal. Und diese Nachlässigkeit, die wir eigentlich absenken könnten, die macht uns so angreifbar, und zwar privat und auch Unternehmen.
Sagt Cyberstaatsanwältin Jana Ringwald heute zu Gast im HR1 Talk. Polizei und Justizbehörden, die sich mit Cyberverbrechen befassen, sind Pioniere des technischen Wandels. Jana Ringwald, wobei das Aushebeln dieser Geschäftsmodelle, wir hatten es heute schon mal, ja nur ein temporärer Erfolg ist. Wird Cybercrime absehbar ein ewiger Wettlauf bleiben, bei dem die Cyberkriminellen vielleicht immer so ein paar Schritte voraus sind?
Ich glaube, es ist der Kriminalität anheim, dass sie ein wenig vorweg ist. Und zwar gibt es dafür auch einen Grund. Wenn es eine neue Technologie gibt, fragen wir uns häufig, darf ich die verwenden, unter welchen Voraussetzungen, was kann passieren? Und Täter fragen ja nicht nach, bevor sie den ersten Bitcoin bewegen, bevor sie das erste Mal sich ins Darknet bewegen. Und deswegen ist Kriminalität häufig ein Schritt voraus. Aber, das kann man auch als Lernkultur verstehen, man muss wirklich sagen, dass viele Täter ja auch Cybersicherheitsbedenken haben, nicht? Also die wissen ja, dass wir sie suchen und teilweise sehr viel cyberresilienter sind als wir. Also wir können von unseren Tätern tatsächlich lernen.
Sie gehen auf Wegen, die es bislang noch nicht gegeben hat. Das ist spannend natürlich, weil es für das Ermitteln im digitalen Raum halt eben ein anderes Vorgehen braucht als in der analogen Welt. Wie einfach oder vielleicht auch wie schwierig ist das für Sie, diese neuen Wege zu beschreiten?
Ich glaube, es ist eine Typfrage. In der Justiz gibt es ja unterschiedliche Typen auch von Staatsanwälten. Und wir brauchen natürlich auch die, die hochspezialisiert in, ich sag mal, arrivierteren konventionellen Bereichen sind. Und dann gibt es eben diese Type, und ich wusste das auch vor vielen Jahren noch nicht, dass ich dazu gehöre, die es einfach spannend finden, auch das Risiko einzugehen, neue Wege zu begehen. Ne? Weil natürlich da viel drin ist. Also man kann viel Neues bewegen. Und wenn man kein Problem damit hat, dass es am Ende heißen könnte, an der Stelle müssen wir das in Zukunft ändern, dann ist das einfach der spannendste Bereich in der Justiz, für mich jedenfalls.
Der Kampf gegen Cybercrime in 10 Jahren, wie wird der aussehen?
Ich tue mir wirklich schwer mit Prognosen und ich möchte sagen, warum. Meine Wahrnehmung ist, dass Prognosen selten eintreten und dass sie den Fokus wegrichten von dem, was jetzt gerade zu tun ist. Und die Herausforderungen jetzt sind gigantisch. Wir müssen dafür sorgen, und das ist auch meine Aufgabe, Polizei und Justiz digital werden zu lassen. Das hat nichts mit einer elektronischen Akte zu tun, sondern das Denken in Daten ist eine richtige Revolution. Ich denke, in 10 Jahren wird das auf jeden Fall besser klappen, aber wir werden neue Herausforderungen haben, aber mit dem Geiste des Anfängers ihnen auch immer wieder neu begegnen.
Es gibt jetzt gleich Wunschmusik von Gregor Meile und dann kamst du. Gibt es eine besondere Verbindung zu diesem Titel?
Ja, dieses Lied versteht genau die Person, die dieses Lied mir mal geschenkt hat.
Am Ende, liebe Frau Ringwald, unseres Talks ist es üblich, dass unsere Gäste etwas auswendig aufsagen. Das kann alles Mögliche sein. Zitat, Gedicht, Lebensweisheit, Motto, ist ganz Ihnen überlassen.
Dann möchte ich Hilde Domin zitieren. Sie hat ein ganz kurzes Gedicht geschrieben, das ich vor vielen, vielen Jahren auf einer Postkarte sah. Und diese Postkarte hat alle Umzüge und alles überstanden und hängt immer noch in der Küche. Und darauf steht, wer es könnte, die Welt hochwerfen, dass der Wind hindurchfährt.
Jana Ringwald im HR1 Talk auf der Frankfurter Buchmesse. Es war mir eine Freude.
Mir auch. Vielen, vielen Dank.
Und diesen Talk können Sie natürlich wie immer nochmal nachhören als Podcast zu finden auf hr1.de. Mein Name ist Marion Kuchenny. Vielen Dank fürs Zuhören. Uns allen einen guten Sonntag.
HR1, genau meins.